Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zu Jan und Jakob Radio. Und in dieser Folge machen wir was ganz Besonderes, weil, wie ihr wisst, und mit ihr meine ich meine Schwestern, Justus und das war's, haben wir ja mein Album besprochen. Jakob war so nett, mir eine Rezension aus der Zeit zu schreiben. Und da dachte ich, okay, returne ich den Favor, wie wir auf Englisch sagen, und ich ziehe mir Jakobs YouTube-Channel rein und roaste ihn halt ganz bitter.
Okay, ich dachte, du würdest einfach normales Feedback geben, aber okay.
Nee, ich dachte, das ist so, das beschreibt auch so irgendwie so unsere Beziehung ganz gut. So, du bist immer so sehr, sehr supportive und gut mit so konstruktiver Kritik. Und ich bin entweder ich ganz lieber oder ganz Hass. Das wollte ich jetzt damit so durchziehen.
Ah ja, cool. Ja, nee, da habe ich tatsächlich auch gar keinen Bock jetzt, aber cool.
Nein. Spaß, Mann, Spaß, alles cool. Genau, ich hab Jakobs YouTube-Channel studiert. Der Kanal heißt Jakob Schwertfeger. Und das neueste Kunstformat vom Kunstcomedian Jakob Schwertfeger heißt Was macht die Kunst? Damit hast du im November angefangen?
Oder? Ja. Übrigens, ja, ganz kurz, Was macht die Kunst? Könnte auch eine sehr nervige Sendung auf Arte sein.
Hey, gab's 100 pro. Und dann gehen die halt so in so eine Galerie und sind so in der Galerie.
Genau. Und es sind so ein bisschen die jungen Redakteure, die da was machen dürfen. Und Sie immer auf so eine nervige Art und Weise, hey, was macht die Kunst, sagen. Aber egal, Entschuldigung.
Kann ich kurz einen Negativ-Shoutout geben zum Machiavelli-Podcast und Deutschland 3000, die ich beide nicht gut finde? Danke. Kennst du die? Das sind so junge Redakteure.
Ich habe von Deutschland 2000 gehört, aber Jan, ehrlich gesagt, ich ziehe mir die Konkurrenz nicht rein.
Ich sag immer, lies keine Kritiken und zieh dir Konkurrenz nicht rein und generell mach deine Ohren und Augen zu. Das ist eigentlich
genau,
immer
so genau, die beste genau. Also wenn du willst, dass dein Produkt gut ist, schau dir die anderen nicht an.
Ja. Hast du, vielleicht ist das ein guter Einstieg, hast du Vorbilderkanäle?
Ja, also du meinst so ein bisschen, um es scheiße zu sagen, Best Practice Beispiele.
Oh hab Gott, ich, ja. Nein, Jakob, das kenne ich nicht, den Begriff, doch, aber ich glaube, ich mag ihn nicht.
Ich habe zwei Vorbilder. Das eine ist Crash Course. Das ist so, da kannst du irgendwie...
Diese Erklärvideos, oder?
Genau. Und da gab es eins über Games. Mhm. Und das sind irgendwie so 20 kurze Folgen, immer so 10 Minuten. Und er fängt halt ernsthaft, also es geht eigentlich über Videospiele, aber er fängt wirklich an in der Antike. Nice. Bei solchen komischen Brettspielen und erzählt dir das so geil, dass man so Bock drauf hat mit bisschen Humor dazwischen und so. Mhm. Und das andere, was ich momentan ziemlich cool finde, ist von Puls. Da reden sie über so die aktuellsten Entwicklungen im Deutschrap. Und der Typ, der das macht, ist irgendwie so voll sympathisch und schafft es, irgendwie so darüber zu reden, dass er niemals verächtlich über Rap spricht und immer irgendwie Fan ist und gleichzeitig hier und da auch mal kritisch ist und irgendwie das geil aufarbeitet.
Das finde ich
wichtig. Die beiden Formate finde ich ziemlich gut.
Ja, das ist voll der gute Punkt, auf den wollte ich auch noch kommen, dass man Dinge einfach bejaht und dass man sagt, so wie beim Improvisieren, yes and immer macht sozusagen. Man sieht irgendwas und dann sagt man genau und weiter so. Und also das ist irgendwie cool bei Podcast-Formaten und auch so bei Videoformaten, ist, dass alle Dinge erstmal irgendwie so absolut ernst genommen werden. Finde ich total cool.
Genau. Ja. Genau. Schön, ich habe dich aber unterbrochen. Genau, ich habe im November damit angefangen. Vielleicht ganz schnell nur umrissen, Das sind einfach Videos, wo ich die Meisterwerke der Kunst versuche, irgendwie unterhaltsam zu erklären.
Ah ja, genau, so das ist nämlich, das war nämlich auch meine erste Frage, ist so, weil mir war nämlich gar nicht klar, warum du mit den Meisterwerken eben einsteigst, weil ich dachte, okay, du machst jetzt Kunst-YouTube und da wäre auch so mein erster Gedanke gewesen, okay, erstmal hier so First Principles irgendwie so, was ist denn überhaupt Kunst, was interessiert dich daran und warum machst du jetzt die Meisterwerke? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die ich sofort hatte, als ich die ersten paar Videos geguckt habe.
Also einmal finde ich, also das fände ich, glaube ich, eine zu theoretische Herangehensweise. So, ich muss mich ja nicht dafür rechtfertigen, dass ich einfach Meisterwerke bespreche. Das Konzept ist ja sofort einleuchtend, wenn ich sage, ey, guck mal hier das Bild.
Aber ist es nicht eine spannende Frage?
Weil, also was Kunst ist, ist die spannendste Frage der Welt, außer warum gibt es Krieg? Entschuldigung.
Aber beide sind halt beantwortbar und das ist mein Punkt, weil ich will halt wissen, warum. Du musst dich nicht rechtfertigen dafür, dass du Kunst magst, aber ich fände es eine spannende, spannend, so etwas über dich zu erfahren, dass du erzählst, was du irgendwie überhaupt, also wie du überhaupt zu Meisterwerken kommst und so. Also das fand ich irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe einfach so ein paar Fragen dazu. Ich habe dir jetzt auch nicht strukturiert. Ich habe mir einfach so Dinge aufgeschrieben. Vor allem habe ich mir aufgeschrieben, welche Jokes ich gut fand. Ich finde die meisten Jokes übrigens sehr gut. Genau, erstmal vielleicht Feedback-Sandwich-mäßig.
Darf ich ganz kurz deine Frage noch beantworten, bevor du für das Feedback-Sandwich anfängst? ich finde, du hast völlig recht. Natürlich wäre das ein mega interessantes Video zu sagen, was ist Kunst? Erstmal, glaube ich, ist diese Frage unfassbar schwer für mich zu beantworten. Also das wäre etwas, wo ich eben nicht das erste Video mich gleich diesem Hammer stellen würde, sondern erstmal Material schaffen. Also allein dieses Format zu entwickeln, war schon unfassbar viel Arbeit.
Klar.
Und da, glaube ich, traue ich mich jetzt noch nicht an diese große Frage, was ist Kunst dran?
Ja.
Sondern ist einfach so, okay, die meisten Leute sind mir bei YouTube bisher gefolgt wegen Battle Rap. Sachen von Rap am Mittwoch oder wegen Poetry Slam. Und jetzt ist es so auf einen Schlag, bumm, okay, ist umgestellt. Ich habe einen Kanaltrailer gemacht, wo ich sage, pass auf, jetzt geht's hier um Kunst und erkläre die Meisterwerke und habe jetzt noch nicht erklärt, wo komme ich her. Das mache ich in meinem Solo-Programm auch mehr.
Das, wo ich herkomme.
Warum beschäftige ich mich mit Kunst?
Ja.
Aber mach das jetzt nicht so bei YouTube, dass ich das so herleite, warum ich das jetzt mache, sondern ich mache es halt einfach.
Finde ich total verständlich. Ist halt eine Frage, die ich mir gestellt habe, einerseits, weil ich Künstler bin und andererseits, weil ich auch nicht genau weiß, und das ist, glaube ich, mein größtes Fragezeichen, wer ist dein Publikum?
Oh Mann, Jan, es ist jetzt gerade 9:01 Uhr und du stellst solche Fragen. Das ist
ich weiß, belassen. Ich bin halt seit 6 wach und habe die ganze Zeit, ich habe deinen Podcast durchgehört, ich habe deine Videos durchgeguckt. Nee, ich habe nicht jede Podcast-Folge gehört, aber ich habe jetzt, seit ich wach bin, habe ich Jakob Schwertfeger konsumiert. Deswegen bin ich absolut ready.
Du bist wirklich extrem ready. Was hast du jetzt nochmal gefragt?
Wer ist dein Publikum? Davon. Wichtige Frage.
Wer mein Publikum ist, das ist generell so eine Riesenfrage, wer meine Zielgruppe ist.
Weil du bist ja auch, du bist ja auch in einer Agentur und die Agentur managt auch diesen Doktor, der Doktor-Comedy macht, ne? Und da war so ein bisschen die Idee, bitte?
Hirschhausen, ja.
Genau. Dass du der Hirschhausen der Kunstszene wirst, ne? Oder?
Genau.
Ist so ein bisschen implizit. Ja. Aber heißt das, du gehst auch in sein Publikum rein? Weil ich kenne ihn nicht, ne? Aber sein Publikum ist schon so eher so mittelalte, normale Leute, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, auch viele Alte. Nee, das ist überhaupt nicht das Publikum, wo ich reingehe.
Okay.
Sondern ich würde ja sagen, so meine Zielgruppe ist auch auf der Bühne durchaus, kann die so, ne, Alter meiner Mutter sein. Mhm. Also durchaus auch Anfang 60. Ich würde sagen, irgendwie Leute, die entweder tatsächlich Kunstgeschichte studiert haben oder die irgendwie so ein Grundinteresse für Kunst mitbringen, das ist wahrscheinlich am ehesten das Publikum. Wie man jetzt die Leute erreicht, die sich noch wirklich gar nicht für Kunst interessieren. Puh, weil wie werden die auf deine Videos aufmerksam? Ich glaube, da ist so diese, ich glaube, wenn die darauf kämen, dann wäre es so, okay, der trifft hoffentlich irgendwie einen Ton, mit dem die was anfangen können, der vielleicht ein bisschen anders ist und ein bisschen unterhaltsamer als sonst, was du so an Kunst-Content kriegst. Aber wie ich mir diese Zielgruppe erschließe, schwierig. Ich glaube, auf YouTube ist meine Zielgruppe 10 Jahre plus minus mein Alter.
Right.
Ich sag mal von 20 bis 40 irgendwie roundabout, die irgendwie Bock auf Kunst haben, Bock auf so ein bisschen auch so irgendwas gucken zwischen Unterhaltung und Entertainment, Education, irgendwo so für solche Videos sich interessieren.
Halt. Ja, das macht schon Sinn. Und das bin ich auch voll, ne? Ich liebe Video-Essays, ich liebe Edutainment auf YouTube. Um zu meinem Feedback-Sandwich zurückzukommen, ich find's krass, wie professionell das schon alles aussieht und geschnitten ist und Genau, du hast sozusagen formell und optisch ist schon so alles da, was so in so normalen und erfolgreichen Edutainment-Kanälen ist. Und da merkt man auch, du hast so krass deine Hausaufgaben gemacht. Auch bis zu einem Punkt, und hier kommt die Mitte vom Feedback-Sandwich, dass du diese Reaction-Fotos als deine Cover-Fotos von den Videos gemacht hast, wo ich mir dachte, ah, okay, ich muss Jakob nicht mehr respektieren, weil...
Welche Reaction? Ach, du meinst die Thumbnails?
Die Thumbnails mit diesen so, Denker-Geste, Jakob, Erschrecker-Geste, Jakob.
Ja, ja, genau, die Thumbnails, die ich selber auch so richtig verachte.
Das ist halt das Ding, Jakob, so, ich respektiere übelst stark, dass du es alles so by the book machen willst und so, aber Selbstrespekt, Homie, Alter. Mach diese Reaction-Videos, diese Thumbnails nicht.
Also erstmal, Selbstrespektung ist ein lustiges Wort. Nee, ich finde, so schlimm finde ich sie nicht. Ehrlich gesagt, ist es da auch so ein bisschen, Alter, ich habe mir irgendwie schon Video beigebracht, das war Arsch viel Arbeit, ich kann halt Photoshop und sowas gar nicht.
Ah, das ist ja selber gemacht, okay, krass.
Ja, ja. Was sind so, wie finde ich das und habe da ewig gesucht, um so einen Look zu finden. Ich habe ja auch, jedes Thumbnail ist ja von der Grundfarbe her eingefärbt, dass die irgendwie ein bisschen anders aussehen. Ja. Aber der Rest, wie die Schrift gesetzt ist, ist immer gleich.
Ja, nee, das ist bombig. Das ist auch genauso, also strukturell und formell ist das so richtig on point.
Ich finde, es grenzt sich halt auf jeden Fall, also ich bin jetzt auch nicht der Fan von dem ja. dieser Geste da drauf, aber es grenzt sich halt dadurch auf jeden Fall voll ab von diesen Kunst-Arzi-Thumbnails.
100 Pro, ja, das stimmt. Mhm.
Was wäre denn, warte mal ganz, also ich verstehe das voll, was wäre deine, wie würdest du es machen?
Gute und berechtigte Frage. Also die Educational Channels, die ich gucke, die machen das übrigens alle auch, ne? Ich finde auch dieses, dass du sozusagen so ein Corporate Design dafür hast, finde ich auch richtig. Ich finde halt nur diese Gesten von dir sind halt so krass klischeemäßig.
Ja, aber ich verstehe, glaube,
wie ich es machen würde, und das ist auch eine Überleitung zu meinem nächsten Punkt, ist, dass mir häufig eine Eingangsthese fehlt. Und das finde ich ist auch, da kannst du auch locker sagen, so, hey, ich mache das irgendwie gerade, ich bin da gerade noch am Lernen und so. Aber ich glaube, mit so zwei, drei Sätzen oder so hätte auch jedes dieser Videos eine These, nur du machst sie nicht explizit. Und ich fände es geil, wenn du sie explizit machen würdest, also im Sinne von zum Beispiel mit diesen zwei Engeln irgendwie so vom Marienbild zur Butterwerbung oder so. Und das würde ich dann auch ins Thumbnail schreiben oder so zum Beispiel. Also, dass du direkt weißt, ah, okay, das ist jetzt nicht ein Video über ein Bild, sondern es ist ein Video, was eine Message hat. Oder beim Schrei irgendwie so nach dem Motto, irgendwie so der keine Ahnung, so der berühmteste. Was war so schlimm, den berühmtesten Schrei der Welt zu produzieren oder so? Weißt du, so, also auf jeden Fall reißerisch würde ich es auch machen. Mm. Genau, aber halt so genau, also ich liebe Video-Essays und ich liebe Video-Essays halt auch, weil jedes halt so eine, es geht um ein Thema und dann geht's noch um ein Metathema und das ist halt das Geile irgendwie.
Und ja, das verstehe ich voll.
Das ist auch mega Masterclass, ne? Also das kann man sozusagen jetzt noch nicht von dir verlangen, aber ich fände es halt geil, wenn du zu dem Punkt hinkommst.
Ja, verstehe ich. Zwei Sachen dazu. Die eine noch ganz schnell zu den Thumbnails. Mhm. Ich habe tatsächlich eine Fotosession mit Lara gemacht.
Nice.
Weil ich habe eine Fernbedienung und weiß, wie ich den also quasi das Videomodus auslöse, aber ich weiß noch nicht, wie ich den Fotomodus auslöse. Deswegen stand Lara hinter der Kamera und hat halt genau diese Gestenfotos von mir für Thumbnails gemacht. Und da ich noch keine neue Fotosession gemacht habe, nehme ich immer noch Fotos daraus.
Yeah.
Aber ich überlege das nochmal. Zurück zu der These, ich glaube auch, dass das so eine reißerische Fragestellung, die man irgendwann am Ende, in der Mitte, wo auch immer beantwortet, immer gut ist, weil sie so eine Art Hook ist, ne? Ja. Also sie zieht dich irgendwie rein. Im Podcast mache ich das oft, irgendwie auf YouTube. Ja, muss, ja. Ich glaube, das Problem ist ja oft, dass erst beim Schneiden du so merkst, ah, ich glaube, das ist die These. Also ich schreibe mittlerweile relativ detaillierte Drehbücher. Mhm. Habe ich am Anfang nicht gemacht, weil ich dachte, ach, ich bin ein lustiger Typ, so ich krieg alles improvisiert. Nein, ja, nee. Wenn du alleine im Zimmer sitzt und eine Kamera auf dich drauf ist, dann bist du plötzlich gar nicht mehr lustig.
Ja.
Insofern, ja, ich mache gerade ein neues Video über Deutsch-Rap-Zeilen, die sich irgendwie auf Kunst beziehen.
Ja.
Ist das vielleicht zum Beispiel so eine These? Da sage ich dann am Anfang, ey, ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum Rapperinnen und Rapper das machen. Mhm. Der eine ist, um sich mit dem Genie des Künstlers zu vergleichen, und das andere ist, weil es einfach ein Statussymbol ist. Aber das ist noch keine These, ne? Das ist nur eine Feststellung.
Ja, ich glaube, eine These
ist eine Beobachtung.
Eine These wäre dann sowas wie, Rapper sind die Kunstgenies von heute oder so.
Oder genau, sind Rapper die neuen Kunstgenies?
Oder warum Rapper die neuen Kunstgenies von heute sind. Also, dass du da direkt mit reingehst. Und dann bist du auch wieder dran an diesem positiven Ding, dass du sagst so, yeah, ich finde Rapper geil. Ich finde, dass es genauso Kunst wie Kunst ist. Und ich finde, also damit kannst du zum Beispiel auch wenn das könnte auch so in deinem Intro drin sein, also dass du in einem Satz irgendwie kurz klar machst, was dein Ding ist, so nach dem Motto, also dein Ding, und dass du nicht das deskriptivst machst von wegen, ich mache Kunstgeschichte, aber mit einer witzigen Perspektive, was du jetzt im Grunde genommen sagst, sondern du sagst so, ich liebe Rap, aber ich liebe Kunst genauso wie Rap oder so nach dem Motto, weißt du, dass du
witzig, Alter, das steht wortwörtlich hier. Ich habe gestern halt geschnitten und will heute noch mal ein paar Sachen aufnehmen. Und hier steht original, ich liebe Kunst, ich liebe Rap. Und heute bringe ich beides zusammen. So,
ja, ja.
Nach dem
voll
Motto.
Ja. Mhm.
Ja, verstehe ich. Mach weiter. Ich verstehe das voll mit so einer These, die so ein bisschen eigentlich auch eine in jedes Intro so ein bisschen gehört. Ne? Eine Art Mini-Zusammenfassung und eine steile These, die es zu beantworten gilt.
Ja, okay, sandwichmäßig weitermachen. Ich liebe den Otter-Moment. Ich will viel mehr Otter-Momente haben.
Gerne. Ich nehme den Otter gerne als Running Gag.
Ich finde es wirklich, das war auch so timingmäßig so richtig geil, wieder so mit der einen Hand. Du zeigst so mit der einen Hand nach links und dann erscheint kurz ein Otter. Und dann mit der Hand nach rechts und dann erscheint dort kurz ein Otter und sagst, ich habe das gerade gelernt. Ich finde das cool. Das ist so, ich liebe diesen Ton extrem und, ich liebe all deine so Wegwerf-Jokes, weißt du, was ich meine? Die so gar nicht ins Skript, so, also scheinbar nicht ins Skript gehören.
Die sind aber tatsächlich in der Regel nicht im Skript.
Ah ja, okay. Aber die sind geil, weil die sind halt, was wiederum anknüpft an den nächsten Punkt, im Feedback, das ist kein Feedback-Sandwich, was ich mache, ist ein Feedback.
Was ist eigentlich ein Feedback-Sandwich, Jan? Ich habe das jetzt bisher akzeptiert.
Ach so.
Aber was, den Begriff, aber was heißt das genau?
Heißt
Feedback-Sandwich, es gibt nicht so ein richtiges Konzept, sondern ich klatsche alles aufeinander, oder?
Nee, Feedback-Sandwich bedeutet, soweit ich weiß, positive Kritik, negative Kritik, positive Kritik.
Ah, okay, alles klar.
Ja.
Okay,
süß
von dir.
Genau, aber ich mache jetzt gerade so ein sehr dickes Sandwich, wo halt also so 20
so ein Italien, ja. So ein Italian BMT-Sandwich von Subway, wo man sich immer denkt,
absolut.
Hä, warum? Also die dritte Salamisorte schmecke ich jetzt nicht mehr raus.
Das liegt aber eher an Subway und nicht am Konzept, würde ich sagen.
Ja, okay, da hast du komplett recht. Man muss dazu auch sagen, dass ich noch nie ein Italian BMT Sandwich außerhalb von Subway gegessen habe.
Ja,
und auch nur bei Subway einmal.
Ja, weil ich bin gar nicht so ein Salami-Fan. Das ist so mein Ding.
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Aber du kannst dir halt so viel Soßen draufklatschen lassen, wenn es das Sub des Tages ist bei Subway, dass du die Salami nicht mehr schmeckst.
Ja, es schmeckt halt immer nach Subway. Das ist ja der Geschmack, den jedes dieser Sandwiches hat. Und
ja,
ich finde den gut. Also
ja,
ich habe kein Problem mit Subway.
Ich weiß noch, als Subway nach Deutschland kam, da war das, glaube ich, also zumindest so in meiner Welt, das erste Fastfood-Restaurant, die Refill hatten bei den Getränken. Und da hatte mein Cousin Max gerade einen Führerschein. Und dann sind wir halt einfach zweimal die Woche zu Subway gefahren und haben uns einfach ein Sandwich, ein halbes, also eins geteilt quasi, so ein großes, und dann uns mit den Bechern ins Auto gesetzt, leer getrunken, wieder reingegangen, voll gemacht. Und das Spiel haben wir 2 Stunden lang safe gespielt.
Geile Zeit.
Richtig
Mann.
Geil, ja.
Geile
Nur Cola
Zeit.
Getrunken. Ja.
Richtig nice.
Umsonst gefühlt. Okay, weiter geht's mit dem Sandwich, Jan.
Genau, ich bin gut drauf. Komm, machen wir ein Sandwich für die
Rap-Fans.
Das ist
ja der Slogan von Subway.
Ja. Was hatte ich vorher gesagt? Sorry. Ach genau, die Wegwerf-Jokes finde ich am geilsten. Und zwar ist es so ein, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet. Und das ist, ich bin da total pingelig. Und ich bin da auch sehr speziell. Das heißt, ich sollte da auf keinen Fall so der das Barometer für die gesamte Welt sein. Aber ich mag dein Sprechton auf Dauer nicht so sehr, weil ich habe das Gefühl, du sprichst zu einer Gruppe von Leuten, die ein bisschen weit weg von dir ist. Also du hast deine Bühnenstimme auf, aber du sitzt halt am Schreibtisch. Und ja, das ist mir dann, es ist nicht zu aufgeregt, aber es ist zu, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, du betonst fast jedes zweite Wort. Und genau, du sprichst für die Distanz. Und das ist ja auch eine gefühlte Distanz, die ich zu dir habe, wenn ich auf meinen Laptop vor mir habe. Ne? Und für diese gefühlte Distanz sprichst du zu laut. Einfach.
Ja, nee, teile ich komplett. Ist, glaube ich, schon immer mein Problem gewesen, wenn ich aufgeregt bin. Und das bin ich, wenn ich hier zu Hause sitze und drei Lichter mir in die Fresse scheinen.
Voll.
Dass ich, und das war beim Poetry Slam schon ganz früher so, wenn ich aufgeregt war, habe ich immer rumgeschrien. Also sobald ich nervös bin, ist immer so eine Art Flucht nach vorne.
Ja, macht Sinn. Voll.
Und das, also ist etwas, was ich auch, mache ja diese Videos auch für so ein Museum in Düsseldorf. Da haben die mir auch schon gesagt,
die habe ich mir noch nicht angeguckt. Oder sind die noch nicht
chill mal. Diese Kindervideos, ja, ist gerade nicht so wichtig. Okay. Auf jeden Fall meinten die so, chill mal. Nicht ganz so laut. Ich denke dann immer, am Anfang war es so, ich hatte so ein On-Camera-Mic, weißt du, dass man so oben drauf packt.
Ja.
Da ist es wirklich so, dass wenn du zu weit weg bist und leise sprichst, hört man den Sound nicht. Aber jetzt habe ich ein Ansteckmikro, es ist egal.
Ja, genau.
Und, Entschuldigung. Und da, ja, merke ich auch, bin ich zu laut, zu pushy. Und ich glaube, was du sagen willst, in den Momenten, wo ich es verkacke, habe ich plötzlich einen ganz normalen Tonfall.
Ich will diesen normalen Jakob-Tonfall, genau.
Ich verstehe das. Voll. Ich verstehe das. Das ist ja auch was ich auf der Bühne jetzt über Jahre mir antrainieren musste. Ja. Im Podcast brauchte ich 20 Folgen, bis ich mal gesagt habe, ich lehne mich beim Aufnehmen einfach mal zurück.
Right.
Das war ganz wichtig. Da habe ich mit jemandem gesprochen vom Hessischen Rundfunk, der so zu mir meinte, du musst nicht reinsprechen, also im Sinne von, es muss nicht perfekt sein, wenn du sagst, dann kann, oder auch von deinen Gesprächsgästen, dann ist ein kann durchaus eine Aussage haben, im Sinne von, der denkt nach, der sucht nach Wörtern, das hat ihm so nicht gepasst, der will eigentlich was anderes sagen. Also ein ist nicht etwas, was man per se rausschneiden muss. Und das versuche ich, im Podcast kriege ich das, glaube ich, gerade besser hin. Und im Video muss ich das auch noch lernen, entspannter zu sein. Ich merke auch, wenn ich so, keine Ahnung, so für so ein Video nehme ich 4-5 Stunden am Stück auf, wenn ich heiser am Ende bin, merke ich, oh scheiße, ich war wahrscheinlich zu laut.
Ja,
hast du völlig recht, muss ich lernen. Ich finde diese Wegwerf-Jokes, ne, das sind ja im Prinzip, sind das Outtakes eigentlich, die ich absichtlich reinpacke.
Genau.
Das freut mich, dass du die magst, wenn ich halt so Sachen verkacke und sag, gut, ist ja jetzt irgendwie scheiße gesagt oder so. Dann hab ich nur manchmal, denke ich, ich muss auch aufpassen, dass es nicht zu trottelig wirkt. Also natürlich, es ist authentisch, Sachen zu verkacken, aber ich finde, man darf nicht zu sehr seinen eigenen Expertenstatus, den ich mir ehrlich gesagt noch nicht mal so zuschreiben würde, aber so nach dem Motto, das ist ein Typ, der erzählt hier was über Kunst, der darf sich selbst nicht zu albern machen, weil dann nehme ich ihn wiederum nicht mehr ernst.
Aha.
Aber ich bin auch großer Fan dieser Wegwerf-Jokes, weil ich sie nicht skripte und sie einfach passieren und ich denke, das ist cool, das funktioniert irgendwie für mich gut.
Für mich persönlich, also ich habe da gar nicht das Gefühl, dass du da in der Gefahr bist. Also ich fände es sogar geiler, wenn es ein Comedy-Video ist, wo zufällig aus Versehen Kunstfacts drin sind. Weißt du, also ich finde das, ich finde, es könnte zwei Drittel, ein Drittel sein. Zwei Drittel Jokes, ein Drittel Info.
Ja, jetzt ist es, würde ich sagen, ein Viertel Jokes, drei Viertel Info.
Genau.
Und das, da würde ich, ja, Entschuldigung.
Nee, sag. Und das schließt eben auch wieder an diese Frage, wer dein Publikum ist.
Es ist eher meine andere Frage, wie mache ich ein Dreiviertel oder ein Zweidrittel Comedy und ein Drittel Kunstvideo? Also wie mache ich noch mehr Comedy? Also mir fällt es jetzt schon einfach sehr schwer, Jokes zu scripten, weil es sich das so ein bisschen anfühlt wie momentan diese Corona-Auftritte, die ich manchmal habe, wo ich so in Streams, dann sitze ich hier vor meinem Laptop, sehe, im Stream sind irgendwie 80 Leute oder 50 oder 20 und dann erzähle ich Witze. Also oft nehme ich dann wieder alte Poetry-Slam-Texte, weil, vorm Rechner sitzen und Jokes erzählen, das ist der Horror.
Das
ist wirklich der Horror. Und deswegen frage ich mich, wie soll ich das schaffen? Also natürlich würde ich gerne die Anzahl oder die Menge der Jokes hochschrauben.
Ja.
aber dass der Großteil Comedy ist und der nur kleine Teil Kunst, halte ich für schwierig. Mir gibt es momentan voll den Anker, dass ich in dieser ja sehr schweren Zeit für Comedy zumindest denke, Alter, Gott sei Dank habe ich ein Thema. Mhm. Wäre ich so ein alter Comedian, der nur darüber redet, wie er irgendwie im Supermarkt in der Schlange steht und ausrastet. Junge, ja. da wäre ich ja komplett bei null. Das ist ja, also gerade gibt mir das wirklich sehr viel Halt, zumindest ein Thema zu haben.
Ja, Punkt. Nee, total. Kann ich extrem gut nachvollziehen. Ich gehe mal kurz durch meine Notizen hier.
Nee, was ist die nächste Sandwich-Zutat,
Jan? Sind wir bei positiv oder bei negativ?
Wie du willst. Ich hätte auf jeden Fall gerne die Honey-Mustard-Soße. Die ist geil, die übertüncht alles.
Ja, der Massiv-Vergleich ist extrem nice gewesen.
Danke, der freut mich mega. Vielleicht kurz für alle, die das nicht gesehen haben, was ich bezweifle, weil die Schnittmenge, glaube ich, das hören einfach nur 5 Leute und die gucken sich unseren Scheiß ja eigentlich an. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob deine Schwestern das gucken.
Ja, also fang bitte jetzt an, Sonja, Kerstin, seid da bitte voll dabei, nicht nur auf meiner Seite, danke.
Danke.
Und auch die Leute im Saarland, hört mein Album auf Spotify.
wo waren wir jetzt? Irgendwie sind wir heute etwas fahrig.
Sind wir? Jakob, ich habe das Gefühl, ich mache hier einen ziemlich guten Job, aber okay, wir sind anscheinend fahrig. Massiv sind wir.
Der Vergleich ist ja so ein bisschen, dass Van Gogh irgendwie immer als so ein Genie gilt, ne? Und gleichzeitig als man stellt sich bei seinen Bildern immer vor, Alter, der Typ ist komplett verrückt und hat das völlig im Wahn und auf Drogen und so geschaffen und eigentlich war das ein ziemlich rationaler Prozess. Und da dachte ich, ist halt Massiv so ein geiler Vergleich, der diese absoluten psychopathischen Texte hat und dann aber als 16 Bars ihn besuchen in seinem Flur diese kleine knuffige Schreibecke
diese
hat.
Und der Computertisch. Es ist so geil, dass er ein Computertischchen hat.
Stimmt, Computertische sind auch so, wo er die Tastatur noch so rausziehen kann, weißt du? Und er sitzt da halt so knuffig und im Interview liest er das dann vor, so ganz auch sachlich, meinte, ich rap das jetzt mal nicht, sondern liest das einfach vor, als wäre es ein Gedicht.
Ja.
Und guckt die Moderatorin so an und sagt dann, ich therapiere dich mit Lavasteinen, Hurentochter. Und er sagt das halt so geil. Und es entmystifiziert halt seine gesamten Texte und seine komplette Musik.
Ja, oder beziehungsweise.
Danke, das freut mich.
Genau, oder ich finde es noch krasser eigentlich bei, oder was heißt noch krasser? Das ist einer, mit dem ich mich mehr beschäftigt habe, ist halt Haft. Was der für
Baba
ein.
Haft?
Vaterhaft für die Leute da draußen. Was er für ein normaler Daddy-Dude ist in Interviews, finde ich immer wieder geil und faszinierend. Dass er
das
einfach
stimmt,
so. Er hat eigentlich keinen weiteren Punkt als das. Nee, aber genau, das ist voll das gute Thema, ne? Dieses, die Frage nach Genies in der Kunst, und darüber haben wir ja auch schon geredet, und das ist so voll das, da kann ich mir voll gut noch mal so ein spezifisches Video vorstellen, so nach dem Motto, was heißt hier Genie oder so, oder warum Genie? Weil dann kannst du halt, das ist dann halt auch mehr Research und so, das ist dann, weil es dann auch irgendwie um gesellschaftliche Fragen geht oder so, aber ich fänd's halt geil.
Ich schreibe hier immer ein bisschen mit, weil das sind gute Punkte, die du sagst. Haftbefehl ist übrigens auf Instagram auch richtig geil, da zeigt er immer seine Kinder und man sieht in seinem Blick wirklich, der liebt die über alles und ist so wahrscheinlich ein sehr guter Daddy. Und
voll.
Dann ist ja sein neues Album derartige Gewaltfantasien und so knallhart. Das ist ein gutes Beispiel.
Ja. Mein Lieblingsfact, den ich über Haftbefehl weiß, ist, dass er es liebt, für seine Homies Entrecotes zu kochen.
Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Das ist halt, keine Ahnung, das ist halt, da ist mir halt klar, er ist ein guter Mensch, weißt du?
So. Ja, auf jeden Fall, klar, ja.
Das fände ich irgendwie geil, dass du nochmal so auf, in so Themenbereiche anders reingehst. Was habe ich hier noch? Irgendwie Batman der Kunst, extrem guter Joke. Extrem schlechter Joke, sorry, den du sogar in deinen Trailer gemacht hast. Also erstmal, diese Engelchen als irgendwie Werbemaskottchen für Erotikbrot, extrem witziger Fund, extrem geiler Fund. Und den Joke, den du draus gemacht hast, ist Ficky-Ficky-Nudeln, Mann. Das ist, da geht doch viel mehr. Da geht viel mehr.
Ja, witzigerweise war ich da auch so, ich habe schon relativ lange nachgedacht und gedacht, ach, well, fuck it, den nehme ich jetzt einfach.
Okay.
Aber ich verstehe total, dass du ihn richtig kacke findest, leider.
Ja, weil es ist so, Ficky ist wirklich so unterste Schublade-Humor irgendwie, ne? Es ist so,
aber was hättest du genommen? Was wäre dein, hättest du spontan was gehabt, was besser ist?
Ich hätte auf jeden Fall auch ein sozusagen eine Variante von Erotikbrot genommen. Also irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Conny Lingus Maultaschen. Weißt du, so in die Richtung wäre ich gegangen.
Ach so, so Petting-Maultaschen.
Ja, ja, genau.
Ja, wäre viel besser gewesen. Petting-Maultaschen und Erotikbrot. Ja, okay. Voll, ja. Verstehe ich. Da ist es manchmal, ich glaube gar nicht unbedingt Faulheit, sondern irgendwie so eine Unbeholfenheit, dass ich auf der Bühne, glaube ich, mittlerweile ganz gut weiß, wie ich Jokes make und auf YouTube mich da einfach noch sehr schwer mit tue. Ist einfach voll das neue Humormetier.
Weil du auch, ja. Das ist auch immer, das ist, glaube ich, immer noch das große Ding, weil du siehst halt nicht, wer da vor dir sitzt. Das ist halt so das Tragische. Ne? Du musst so voll dir ein Publikum komplett ausdenken und dann dir davon ausdenken, ob die jetzt Ficky-Ficky-Nudeln witzig finden. Das ist eine mega schwere Aufgabe.
Ja, genau, wobei, da gebe ich, also bin ich ganz bei dir, ist nicht der beste Joke. Genau, aber du kannst auf der Bühne, kannst du ja auch mitlächeln, mal auch mitlachen. Da tut man ja auch manchmal so, als wäre einem der Joke gerade eingefallen und lacht mit. Damit ziehst du das Publikum eh schon mit.
Voll.
Oder du kannst halt lachen, um einen, sage ich mal, grenzwertigen Joke zu entkräftigen, indem du charmant lächelst. Alles vergessen, voll, alles easy, das hat er ironisch gemeint. Aber sobald du anfängst, über deine eigenen Jokes zu lachen, das habe ich auch ein zwei Mal gemacht, dass ich dachte, ach, aus Sympathie lache ich jetzt mal so mit vor der Kamera. Du guckst es nachher an, das ist der Mega-Cringe. Also das geht gar nicht. Das ist ein sehr... Ja, ist halt einfach komplett neu, glaube ich. Aber wie du als jemand, der sich ja auch einfach sehr viel mit Humor beschäftigt, glaube ich, spürt man bei manchen Sachen, ey, da hast du was liegen lassen, da wäre Joke-Potenzial gewesen oder du hast das Joke-Potenzial entweder gar nicht ausgeschöpft oder in die falsche Richtung. Und da gebe ich dir in dem Punkt komplett
recht. Ja, und da muss man dann aber, wie gesagt, auch sagen, also ich kann mir das extrem gut vorstellen, dass es ein Format ist, das auf mich ausgerichtet wäre, ne, dann wäre es halt genauso. Du hättest immer eine krasse These, die auch immer einen gesellschaftlichen Bezug hat. Du würdest extrem albern sein, du würdest die ganze Zeit Otterbilder einblenden und du würdest halt so, so weißt du, so, ja, nicht so diese Männer-Jokes machen, die du manchmal machst, was ich respektiere, aber was halt nicht so mein Humor ist. Das wäre halt so, das wäre halt so mein Traum, Jakob Schwertfeger-Format. Aber du kannst halt auch sagen, nee, ich mache das jetzt für SchülerInnen, die irgendwie im Kunstunterricht irgendwie was über Van Gogh lernen müssen, dann googeln die Van Gogh bei YouTube und dann gucken sie sich das an. Dann würde ich halt auch so ins Alberne gehen, dann würde ich gucken, was ich noch erkläre an Begriffen oder so. Du hast zum Beispiel Hermann Göring hast du nicht als Nazi eingeführt, sondern erst so hintenrum erklärt, dass er ein Nazi ist. Sowas würde ich zum Beispiel mit erklären dann vorher. Oder du sagst halt, nee, das ist für Studenten. Dann gehst du irgendwie ein bisschen in eine intellektuelle Ebene rein. Und das ist halt gerade noch nicht entschieden. Und ich glaube, du kannst auch unentschieden bleiben. Punkt. Ich glaube, du kannst auch unentschieden bleiben. Aber es hat halt gerade noch nicht für mich so ein Gefühl von einem Publikum.
Verstehe ich. Ich glaube, wenn man unentschieden bleibt, müsste der Style ein bisschen uniker sein. Ja, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Du meinst eigentlich so ein bisschen weniger Erklärbär, mehr Otter.
Das wäre für mich auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, das Alberne, das könnte ich mit dir wahrscheinlich zusammen sehr gut und schnell kreieren. Ich finde, alleine albern sein ist deutlich schwieriger.
Oh Mann, es ist so hart. Alter, ich schreibe ja auch gerade ein Hörspiel, ne? Wir wissen das alle, habe ich ja.
Das klingt wirklich traurig, ne, was ich gerade gesagt habe eigentlich.
Jetzt ist unser Live, Mann. Und ja. Ich habe schon relativ viel Text, ne? Und ich denke mir so, ja, okay, ist ein Text, alles klar. Und dann habe ich vor ein paar Tagen, eine Freundin von mir hat angefangen zu schreiben und hat mir ihr Skript gegeben. Und es sind einfach so Dinge, die in ihrem Live passiert sind, ja? Unspektakuläre Dinge. Und es ist so witzig und unterhaltsam geschrieben. Ich wurde so richtig, es hat mich so richtig berührt, weil es so unglaublich gut war. Es ist eine krasse Form von Selbstironie war dabei, aber nicht auf eine Art und Weise, dass sie so total self-deprecating ist und sich so komplett über sich lustig gemacht hat, sondern nur noch halt so, ja, ich weiß, was ich hier gerade erzähle. Mit so einer Geste oder so. Und irgendwie jede Szene die noch so banal ist, ist so mit so zwei, drei Beobachtungen so perfekt witzig eingefangen. Und da dachte ich mir so, oh fuck, das kann ich einfach nicht. Was geht ab? Das ist so schwer.
Mega.
Genau, gerade so aus meiner...
Was hast du noch sandwich-mäßig bei dir stehen?
Eine Sache habe ich hier noch stehen. Mehrere Sachen habe ich hier noch stehen. Einmal, du hast manchmal einen Schnitt zu so einem näheren Bildausschnitt von dir, ne? Wo du irgendwie so fast nur Schultern und Gesicht. Und da merkt man am krassesten, dass du zu laut redest. Ich würde einfach als Regel machen, wenn du den nahen Schnitt machst, sprichst du so wie ich gerade. Weißt du? Dann hast du auch eine Dynamik-Variation drin, nicht nur eine Bildvariation.
Ich mache das, weil ich das für mehr Abwechslung halte. Ehrlich gesagt habe ich mir das bei anderen YouTube-Videos abgeguckt, dass die das auch so machen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die anderen das so machen, dass sie einfach einen digitalen Zoom machen. Also die nehmen wirklich nur ein Take auf und dann nehmen die wahrscheinlich in 4K auf, damit sie, selbst wenn sie ranzoomen, es immer noch, jetzt mal grob gesagt, HD-Qualität hat. Und ich stelle dann wirklich die Kamera näher an mich ran, zoome näher ran und spreche dann. Das hat für mich den Vorteil, wenn ich habe die Kamera immer bei mir und habe so den Display ausgeklappt an der Seite neben der Kamera, dass ich mich auch sehe. Ja. Und ich spreche anders und oft so ein bisschen fokussierter. Also ich brauche relativ viele Takes, bis ich, sage ich mal, für mich die perfekte Formulierung für jedes Take habe, weil ich die eigentlich erst beim Reden vor der Kamera finde. Mhm. Ich skripte das grob an, aber wie es genau ist, kann ich erst dann vor der Kamera irgendwie, dass ich denke, oh nee, ist zu lang und da ist das und das und so. Und dann, wenn ich komplett fertig bin, das gesamte Video einmal aufgenommen habe, dann stelle ich die Kamera näher an mich ran und nehme innerhalb von einer halben Stunde eigentlich alles nochmal schnell runter auf. Und dadurch, dass ich da schon den Ton und die Formulierung gefunden habe, sind die Takes oft noch besser. Das heißt, wenn ich etwas in der entfernteren Perspektive verkackt habe, dann nehme ich immer die nahe. Also für mich ist das so eine Art, so ein Backup auch.
Gotcha.
Aber ja, vielleicht bin ich da zu laut, kann gut sein, ja.
Ja. Dann noch ein kurzer Kommentar ist, dass ich es schön finde, dass dieser Kunstfälscher einen Knäster gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Eine Anspielung, die nur wir beide verstehen, ist okay, weiter geht's.
Aber danke, ja, ist eine gute, ja.
Die Theater-AG-Szene, super lustig.
Freut mich, weil das ein klassischer Joke zwischen uns ist.
Ja, genau.
Das schlechte Theater-AG ist einfach extrem gut, bei allem.
Die hast du aber auch unalbern gespielt. Ich finde, die kannst du dann auch alberner spielen. Also, ich bin immer für mehr Albernheit. Dann an einer Stelle sagst du so, Digi, bleib mal ruhig, das ist nur ein Bild, nachdem du so einen Kunsthistoriker zitierst, der irgendwie so ganz hochtrabend formuliert und so. Mhm. Und dann dachte ich auch nochmal so, ja, du hast voll recht, aber das ist echt so eine komische, du bist in so einer komischen Zwischenebene drin von irgendwie, du willst irgendwie Kunst als etwas Geiles vermitteln und als ein Bereich vermitteln, in dem Weirdos halt glänzen können, was ja Kunst auch so schön macht, ne? Also du hast, Kunst ist der Bereich, wo Weirdos einfach besser fahren als Normies und das ist auch geil so. Und ich weiß, worüber du dich damit lustig machst bei diesem Kunsthistoriker, aber dann stößt es mir irgendwie falsch auf, weil ich dann so denke, so, sind wir jetzt doch irgendwie so total normativ und man darf irgendwie nicht emotional über Kunst werden oder so. Aber dann bin ich, glaube ich, auch sehr sensibel. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe voll, was du meinst. Das mit den Normies und Weirdos ist eine sehr gute Feststellung. Da ist es so, weiß nicht, manchmal ist mir das halt zu pathetisch. Oder es ist so,
es ist zu pathetisch,
was ich gar nicht leiden kann, was ich im Studium oder mich mega aufgeregt hat und was mich auch heute noch mega aufregt, ist eine Überinterpretation.
Voll.
Und wenn man das Gefühl hat, das Werk darf irgendwie nicht für sich stehen, sondern das muss so unfassbar aufgeladen werden mit einer Bedeutung, die einfach nur jemand, der zu viel kognitive Kapazitäten über hat, da reinpresst.
Das fände ich so nice, wenn du eine Folge machen würdest, irgendwie die so Kunst und Bedeutung heißt und dass du da so voll reingehst und dass es aber am Ende einfach so rumkommt, so, ey, Kunst ist irgendwie eine geile Form des Selbstausdrucks und es ist richtig scheiße, da Normen reinzustecken und es ist richtig scheiße, sie zu hierarchisieren und Rapperinnen sind irgendwie so die Kings und Queens von heute und so. Also, weißt du, dass du das ist ja auch was du voll kannst, dass du halt ein ein kompliziertes Thema halt schon einfach geil irgendwie relatable runterbricht. Das fände ich halt super nice.
Ja, über so thematische, das klingt jetzt bei dir ein paar Mal an,
ja,
so thematische Videos zu machen, hatte ich auch vor, zum Beispiel, keine Ahnung, ich fände auch so mal so ein Thema interessant, das Bier in der Kunst oder Fäkalien in der Kunst oder okay, so. Das sind ja einfach solche, ja, Sachen, die ziehen sich halt mega durch. Also die wurden oft aufgegriffen.
Das ist halt auch das halt perfekte Clickbait-Punch
genau,
Thumbnail, das ist genau, einfach so den Scheiß-Emoji und ein Bier-Emoji und dann so Bier und Scheiße in der Kunst.com.
Ja, genau, das ist perfekt. Das ist perfekt.com. genau, oder was ich auch machen wollte, ist so Listicles, dieses Wort habe ich von Rick gelernt,
yes,
das ist dann so die 5 dreistesten Kunstdiebe.
Genau.
Und auf sowas hätte ich auch voll Bock, so,
das ist geil,
so Listendinger da, genau. Das alles ist aber mega viel Recherche, also schon für die Meisterwerke,
ja,
wo es ja eigentlich nur um ein Kunstwerk geht, bin ich immer in die Deutsche Nationalbibliothek gefahren hier in Frankfurt.
DNB.
Und, genau. Und hab safe pro Werk 4 Stunden lang erstmal Bücher gewälzt und dann zu Hause nochmal, also sagen wir mal, ist Homie, ein Tag
das ist dein
Recherche
Job
und Drehbuch.
Ja,
ist mein Job,
ist
ja. Ich weiß, ich denke immer, oh, das dauert so lange, wieso, das muss doch noch schneller gehen.
Ja.
Und weißt du, und für allein schon 5 Kunstdiebe musst du eigentlich 2 Kunstdieb-Compilation-Bücher lesen, ja, um dann die besten rauszusuchen.
Ja, musst du, voll.
Ja, aber das,
das
genau,
da würde ich
mein
dich
Job
super gerne pushen, weil du bist ja, wir haben darüber geredet, du bist ja ein extremer Arbeitsmann und wie gesagt, das respektiere ich auch total und du setzt dich auch wirklich jeden Tag 9 Stunden an den Computer, was ich safe sehr selten mache. Und da denke ich einfach so, okay, aber dann nimm dir mehr Zeit für die Recherche einfach, weil das ist, ja, das ist dann inspirierst du Leute mehr. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, dann gibst du irgendwie mehr. Also ich find's geil.
Ja, also ich glaube, die Meisterwerke sind eigentlich jetzt gut recherchiert, ne, die ich da bespreche. Aber für so Themensachen, ja, bin ich, habe ich auch Bock zu experimentieren.
Meisterling, Erfinderking?
Richtig. Genau, ja. Ich glaube eh, dass, ja, man kann da voll viel mitmachen. Ich bin da noch sehr am Anfang. Das Rap-Video zum Beispiel auch, da habe ich halt so, höre ich mir die Zitate an und denke mir so, okay, krass, das ist halt auch einfach falsch manchmal. Ja? Keine Ahnung, Bushido, wenn er dann sagt, die Zeile ist halt, da muss man halt tierisch aufpassen, sich nicht überheblich drüber lustig zu machen, aber wenn er sagt, digge ein paar Platten an einem Pariser Secondhand-Stand, unser Album, dein Album ist ein Selfie, unser Album ist ein Rembrandt. Das ist halt lustig, weil Rembrandt ja vor allem für seine vielen Selbstporträts bekannt ist. Also, weißt du, das sind ja so Sachen, wo ich denke,
nee,
ja,
weiß ich halt nicht, aber I get you.
Ja, das finde ich halt lustig dann.
Ja,
und da muss man aber aufpassen.
Kurzer Einschub, ja, über Bushido musst du dich lustig machen, weil er ist ein richtiger Hund und alle hassen ihn zu Recht.
Ja, Bushido ist wirklich auch ein schlechtes Beispiel.
Bushido ist ein rechtes Schwein und er verdient keinen Respekt. Meines Erachtens. Haftbefehl verdient jeden,
okay,
Respekt.
Ist, aber warte mal, ist Bushido rechts?
Ja, der ist rechts. 100%.
Woher weißt du das? Ja?
Weil er, er ist, keine Ahnung, er ist arabischer Nationalist. Er hat schon oft Beef angefangen mit linken Rappern. Und ich meine, Sexismus, ne? Ist halt auch eine rechte Ideologie.
Ja, aber also ich würde.
Antisemit ist er auch.
Ist er das?
Ja, 100%.
Okay, also ich bin nicht so über diese, also ich hätte nicht gesagt, dass Bushido rechts ist.
Mehr recherchieren, aber, Jakob, mehr recherchieren, ich sage dir.
Genau, aber also insofern, ich finde trotzdem, dass da habe ich mit Eddie immer wieder Diskussionen drüber, dass er so meint, ey, pass auf, dich nicht einfach über, nur weil Leute vielleicht in einem Punkt nicht so gebildet sind, dich da so drüber lustig zu machen. Und das ist ein sehr schmaler Grat.
Ja, damit stehst und fällst du auf jeden Fall, weil du bist auch, also durch deine gesellschaftliche Position als studierter Kunsthistoriker bist du schon hateable, weißt du? Du musst dich positionieren, ja.
Ich kann kein Written Battle mehr machen eigentlich nach diesen Videos. Also es ist sehr schwer. So jeder Gegner würde ja sofort 1000 Sachen finden.
Ja, aber außer wenn du halt dich eben klar positionierst, dass dich eben klar pro Hip-Hop als Kultur und auch links positionierst. Also das sind ja Dinge, mit denen man gut werden kann. Auch wenn du das natürlich nicht explizit machen solltest. Aber du weißt, was ich meine, glaube ich.
Ja. Weiter zu deinem Sandwich, Jan.
Ich bin immer noch gut drauf. Ich glaube, ich bin durch, mein Freund.
Okay, mit dem Erdnussbutter-Sandwich?
Ja.
Den habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben.
Hä? Was ist mit dem? Check ich nicht.
Hä? Kennst du nicht den, du schmierst dir ein Erdnussbutter-Sandwich, meine Jungs und ich neben deine ernste Mutter-Sandwich?
Nee, den hatte ich vergessen.
Von Echo.
deine ernste Mutter.
Das ist so der geilste Zweckreim der Welt.
Ich liebe Echo. Er ist gut, ne? Beste.
Naja, wie dem auch sei. Ich wollte dich noch fragen.
Yes.
Findest du ansonsten, wie ich die Kunstwerke einblende und in meinem Studio sitze, in Anführungsstrichen, okay so? Also da hatte ich ja offensichtlich an der Bildästhetik nicht so viel gestört. Sondern eher meine Rolle oder meine Rolle.
Es ist halt sehr by the books und ich finde, du musst nicht so sehr by the books spielen. Also ich finde auch zum Beispiel deine Kunstrückwand ist so total ernst und ich frage mich so, hä, warum hängt da nicht irgendwie ein Penis? Weißt du? Zum Beispiel. Mhm. Und deine, wie du die Kunstwerke einblendest, ist halt so auch so normal. Ich finde, da könntest du auch Jokes machen mit den Zooms und so. Fände ich geil zum Beispiel. Also einfach so dumme Zooms so in die Ecken rein und ganz schnell. Also du weißt, wie man Scheiße macht.
Ja, das sind Sachen, die ich mit dir sofort machen würde. Genau. Dass man so richtig dumm an der Sache vorbeizoomt.
Ja, genau.
Und dann sagt, oh, sorry, ich habe den Zoom falsch eingestellt. So eine Scheiße halt.
Ja.
Aber das Ding, ja, Jan, voll. Also jetzt, wenn du sagst, fühle ich das total. Aber ich kann das alleine. Es ist so viel schwieriger, das zu kreieren. Ja. Vielleicht, ehrlich gesagt, du hattest mir so einen Haufen Kanäle geschickt, die du gut findest. Da hat mir ganz wenig weitergeholfen, weil ich gar nicht böse gemeint, aber dieser Typ, der Musik erklärt, der geht mir halt am Arsch vorbei. Der ist auch gar nicht lustig. Ich finde das so, davon hast du mir zig Videos geschickt, weil du da gerade auf den Flash, ist ja auch gut.
Welcher war das nochmal?
Verstehe ich jetzt hier nett von dir. Geschickt. Ja, Jan, die haben mir alle Musik erklärt und ich fand's alles scheiße.
Okay.
Das Ding war, sag ich dir jetzt mit so dreimonatiger Verspätung, ich schick mir mal gerne Sachen, wo du sagst, ey, das ist richtig albern. Das ist so ein richtig geiler, alberner YouTuber-Humor. Weil dann checke ich, glaube ich, auch mehr. Das mit den Zooms, du hast total recht. Ja, solche Sachen. Da brauche ich nur einfach mehr so eine Art albernen Werkzeugkasten.
Ja.
Und damit widerspreche ich schon wieder all dem mit so einem Begriff. Aber so ein bisschen mehr Vokabular an Albernheiten, die man so machen kann auf YouTube. Dass ich einfach checke, okay, das sind die Richtungen.
Ja, aber für mich, weil, also meines Erachtens ist es alles da und du solltest es nur aufdrehen. Also für mehr Raphael und Donatellos einblenden, mehr schlechte Zooms, mehr Paint. Paint ist ein extrem unterrepräsentiertes, sehr schönes Werkzeug von dir.
Ja, Paint mag ich auch sehr gerne,
und halt auch mehr,
einfach so schnell geht.
Ja, und auch mehr einfach Realo-Jakob halt. Der ist halt, ja.
Ja, zum Beispiel dieser eine Joke bei der, als die Mona Lisa geklaut wurde, dass die Leute in den Louvre kamen, nur um eine leere Wand anzugucken und dass ich mich dann vor eine leere Wand stelle und sage, geil, leer. Von dieser Art Joke hätte ich gerne mehr.
Genau.
Ja, das ist nur nicht ganz so easy.
Ja. Also, weil ich glaube halt wirklich, du kannst, du nimmst dir damit überhaupt nichts, du gibst dir damit nur. Also, du musst, ich glaube, in der Art und Weise, wie du über Kunst redest, ist es klar, dass du das checkst so. Und ist es auch bleibt weiterhin klar, dass du es checkst, wenn du das mit Kackhumor unterfütterst. Es ist so, du musst dir um dein Standing in der Richtung keine Gedanken machen.
Mhm.
Sondern eher in die Richtung von, ist es irgendwie spaßvoll genug? Spaßvoll, neues Wort. Was denn? Onkel Opa.
Das ist ein ganz normales Wort. Verstehe ich. Ey, tatsächlich, ich habe mir einige Notizen gemacht nebenbei. Danke, das hilft mir weiter.
Bitte, Dienst. Genau, zum Beispiel auch so, ich fand extrem geil, fand ich deinen Ton, als du so meintest, so, das sind einfach krass viele Kinder. Weißt du, das war so extrem ehrlicher Ton über diesen Fact, dass der Typ mehr Kinder hat als Bilder gemalt, so nach dem Motto. Das fand ich, das ist so genau der Ton, den ich
Ja, ich glaube, was ich vielleicht machen muss, ist weniger mir ein festes Script, also so ein festes Take, als dass ich einfach sage, okay, ich nehme jetzt für den Part zwischen dem und dem Bild 5 Minuten auf und laber einfach.
Ja.
Und aus dem Labern heraus cutte ich das. Findest du, es sind zu viele Cuts in der Moderation oder es könnten sogar noch mehr sein oder ist es gut so?
Könnten mehr sein. Okay. Für mich geht immer schneller mehr.
Okay, ja, genau. Ich bin immer so ein bisschen nicht zu unruhig.
Aber es ist auch eine Generationssache halt wieder, ne? Keine Ahnung, wenn du dir mal anguckst, was die Leute auf TikTok und so machen, ist es halt so. Oder Vine halt auch, ne? Da hast du in 6 Sekunden irgendwie auch 7 Cuts.
Ja. Das stimmt. Ja, geil, das wurde immer bei der Arbeit immer so, nehme ich gerne mit. Nee, ist ein gutes Learning auf jeden Fall.
Gutes Learning. Ah, schöner Moment, ich sehe einen neuen Weg, den Gott mir heute zeigt.
Ja, ist sehr schön, so thematische Folgen zu machen.
Ja.
Es ist sehr interessant. Wollen wir es dabei belassen für diese Folge?
Mhm.
Gut, alles klar. Tschüss.
Ciao.